Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
75.000 Noten ist ein Schatz. Meine Mutter sagt, ich sei schon eine Schule auf den Tischen und hätte ich rumgetanzt. Wenn man Musikwissenschaft studiert hat, dann ist es so ein bisschen, dass man Arbeitslosigkeit studiert hat. Am teuersten ist vielleicht unser Squadralupi-Kodex gewesen. Das ist mit Blattgold.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Damit Sie uns besser kennenlernen, sprechen wir jeden Monat mit Angehörigen der Musikhochschule. Und heute freuen wir uns auf die Leiterin der Hochschulbibliothek, Katharina Hofmann. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Meister.
Standardmäßig gibt es immer eine Frage zu Beginn. Sie dürfen sich vorstellen, und zwar mit einem Begriff aus der Musik Ihrer Wahl. Das kann ein Instrument sein, das kann ein Symbol sein, eine Gattung, eine Epoche. Was würden Sie sagen, beschreibt Frau Hofmann am besten?
Ja, das ist sehr schwer. Also mich beschreibt sicher vieles. Ich habe mir gedacht, dass mich am meisten dieser Begriff Kanon beschreibt, also Kanon nicht im Sinne der Gattung, sondern der Idee, dass es ein Repertoire gibt, ein Standardrepertoire mit Referenzwerken.
Beschreibt sie das eher beruflich oder auch privat?
Privat glaube ich auch. Also ich würde gerne viel, ein großes Repertoire haben und dieses Standardrepertoire, was ich auch als Musikwissenschaftler kennengelernt habe, ist mir wichtig. Zudem ist natürlich immer, also wir hatten eine Veranstaltung an der Hochschule zum Thema Kanon, haben die Musikwissenschaftler organisiert. Da wurde doch ganz klar, dass der Kanon immer zu erweitern ist. Dass man immer über den Tellerrand, also über diese Referenzwerke, die es ganz wichtig ist zu kennen, herausgucken muss.
Das heißt, Wissen und Wissen erwerben ist niemals endlich, ja?
Ja, das ist gut gesagt.
Ihre Leidenschaft zur Musik, wie kam das, wenn Sie noch mal ein paar Jahre zurückdenken? Wann hatten Sie so die erste Berührung mit Musik, die Sie bewusst wahrgenommen haben?
Das war sicher, als ich 4 oder 5 war oder schon, wenn mein Vater Klavier spielt. Wichtig war für mich als Mädchen, dass meine Eltern mich sehr früh zum Ballett gegeben haben. Also ich einmal in der Woche Ballett, ich war immer ganz, ganz klein und zierlich. Und da dachten sie, Leistungssport ist ja doof für das kleine, zierliche Mädchen. Und dann war ich beim Ballett, also ich komme vom Dorf, aus Schleswig-Holstein, und auf dem Dorf gab es einen Kantor, der sehr gute Musik auch für Schüler angeboten hat. Also ich war beim Orffkreis, ich war lange beim Blockflötenkreis, ich habe dann Blockflötenunterricht auch im Dorf gehabt, sodass ich fast überlegt hatte, Blockflöte zu studieren. Ich würde sagen, das Instrumente spielen und Chor singen, das hat mich mein Lebtag eigentlich begleitet.
Wann haben Sie den Entschluss gefasst, okay, das Thema Musik wird wahrscheinlich mein ganzes Leben dominieren und ich möchte es auch professionalisieren? Wann kam diese Entscheidung und woran haben Sie es festgemacht?
Als ich mich für ein Studium entschieden hatte, dachte ich, entweder ich mache das, was ich sehr gut kenne, Literatur. Ich habe immer auch viel gelesen neben der Musik. Aber dann dachte ich, wenn ich Literaturwissenschaft studiere, dann lerne ich ja nichts Neues. Und dann habe ich gedacht, ach, Musikwissenschaft ist ja auch schön. Und wenn ich dann wirklich mit der Blockflöte so gut bin, dass ich irgendwo vorspielen könnte, dann passt das ja ganz gut zusammen. Aber dann hat mich die Musikwissenschaft in Kiel doch so fasziniert, wie das da unterrichtet wurde und wie viele neue Sachen ich kennengelernt hatte. Und dann habe ich das dann noch zu Ende studiert, also Musikwissenschaft. Und als Nebenfach Literaturwissenschaft. Und das zweite Nebenfach, was man belegen musste, war Psychologie, weil ich mir eingebildet hatte, also so gerade von der Schule kommt, hatte ich mir eingebildet, wenn ich Psychologie studiere, dann kriege ich raus, warum die Komponisten so komponieren, wie sie komponieren. Ja, das war meine Idee. Und das habe ich natürlich dann im Laufe des Studiums und meines ganzen Berufslebens gesehen, dass das irgendwie, dass man, die leben ja nicht. Ich kann die ja heute nicht fragen, die Komponisten. Und deswegen, ja, das Psychologiestudium hat mir trotzdem für alles Mögliche immer geholfen.
Wie ging es dann weiter? Sie haben das Studium dann erfolgreich beendet und dann?
Ja, dann, wenn man Musikwissenschaft damals, was in den 80ern studiert hat, dann ist es so ein bisschen, dass man Arbeitslosigkeit studiert hat. Also das war mir schon von vornherein klar, ich mache es, weil es mir Spaß macht und nicht, weil es jetzt ein Beruf ist. in dem Sinne, nicht? Und da hatte ich einige Sachen ausprobiert. Ich habe in einem Verlag gearbeitet. Das war sehr spannend. Also in Tutzing im Schneider Verlag. Ich habe mal am Theater so eine Regiehospitanz gemacht. War alles ganz spannend. Und dann hatte aber das Bibliotheksreferendariat, für das ich mich auch beworben hatte in Niedersachsen, die hat mir zugesagt. Und da hatte ich ja alles zusammen. Also Bücher und Lesen und Musik. Und das war sozusagen das, ja, was mein Leben bis daher zusammengefasst hatte. Und dieses Bibliotheksreferendariat ist wie das Lehrerreferendariat. Über 2 Jahre lief das. Ich habe das in Wolfenbüttel gemacht und das war sehr spannend. Also ein Jahr Praxis in der Barockbibliothek und ein Jahr Theorie in Köln, also Bibliothekstheorie. Ja, aber waren auch sehr spannende Jahre.
Jetzt stelle ich mir das grundsätzlich aber natürlich sehr einsam vor, wenn ich das mal mit Verlaub sagen darf. So ein Bibliotheksjob, wenn ich mir eine Bibliothek vorstelle, dann ist es doch sehr still, dann ist es sehr in sich gekehrt. Das haben Sie bewusst so ausgewählt oder was sagen Sie?
Ich glaube, ich habe mir das auch eher so vorgestellt wie Sie, dass es eher eine ruhige Arbeit ist, dass man Zeit fürs Lesen und für das Beschäftigen mit den Quellen auch hat. Aber tatsächlich ist Bibliothek immer Teamarbeit. Es ist wichtig, dass man sich stille Phasen schafft, wenn man konzentriert Dinge einarbeiten muss. Also es ist Konzentration und man muss ja auch mal alles richtig machen in dem Moment, wo man Bücher katalogisiert, meinetwegen. Aber ich sage, es ist korrekt, aber es ist Korrektheit, die man anwenden muss, aber es ist vor allen Dingen Sorgfalt. Und dieser Begriff Sorgfalt ist auch das, was meine Bibliothekarinnen, also was wir hier in Weimar auch den Nutzern angedeihen lassen, dass wir sorgfältig sind.
Jetzt sitzt sie quasi seit 2001 in Weimar. Warum sind Sie bis heute geblieben?
Ich konnte eigentlich alles, was ich mein Lebtag gemacht hatte, auch Handschriften, Altbestand, neuer Bestand, Umgang mit Menschen, konnte ich dann in Weimar anwenden. Also das war schon gut, dass ich hier in Weimar quasi angekommen bin. Und wenn ich mir überlegen müsste, ich wäre an einer anderen Position, da wären ja, hätte ich keine Studenten, das ist ja auch sehr anregend, diese Studierenden und für die Dozenten und die Studenten arbeiten zu können. Also es macht mir einfach Spaß. Also es hat, ja, ich finde es auch wichtig, dass so eine Hochschule gerade im Bereich Bibliothek Kontinuitäten hat.
Wenn Sie mal einen Einblick in einen Tagesablauf von Ihnen geben würden, was umfasst alles Ihre Tätigkeit?
Ja, das ist immer ganz schwierig zu beschreiben. Es gibt ja auch eine Arbeitsplatzbeschreibung und da steht einfach nur Leitung der Bibliothek. Also im Idealfall, wenn ich in meiner Position als Fachreferent arbeite, also ich sehe oder ich werde beworben von Verlagen, die Neuerscheinungen publiziert haben. Und ich sehe, ach, dieses Buch, was jetzt beworben wird, was neu erschienen ist in diesem Jahr, das passt zu meinem Bestand. Wir haben ja auch diese große Institutsbibliothek Musikwissenschaft, unsere Teilbibliothek Musikwissenschaft. Und ich sage, ach, so ein Buch fehlt uns noch. Oder ich sehe, ach, da ist mal wieder ein Buch über Beethoven. Naja, wir haben ja schon viele, aber die Musikwissenschaftler arbeiten so, dass sie quasi alle wichtigen Bücher über Beethoven brauchen. Oder eine neue Biografie, ach, jetzt erscheint was über die Frau von Johann Sebastian Bach. Klar, das brauchen wir im Bestand. Also entscheide ich, das muss gekauft werden. Und es ist oft gerade bei Noten, es ist so, dass Noten so speziell sind. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie als Nutzer in die Bibliothek kommen, sich etwas wünschen und das bekommen. Aber Sie suchen das zum Beispiel, was Sie wünschen, suchen Sie in unserem elektronischen Katalog und finden das nicht. Dann gehen Sie trotzdem zur Bibliothek und die Bibliothekarinnen an der Theke, die genauso viel von Musik verstehen wie ich, das ist auch eine Spezialität in der Musikbibliothek, die sagen, ja, das hast du aus dem und dem Grund nicht gefunden. Wenn sie zum Beispiel die Arie der Gilda haben wollen, dann finden sie natürlich mit Arie Gilda in unserem Katalog, in unserem elektronischen Katalog nichts, sondern sie müssen Rigoletto, Verdi eingeben. Und selbst dann bekommen sie was, was sie gar nicht brauchen, eine Partitur zum Beispiel. Und dann ist dieses Auskunftsgespräch an der Theke total wichtig.
Was mich jetzt nochmal interessiert würde, ich weiß, dass man das immer ganz schwer sagen kann, weil man ja grundsätzlich auch den ganzen Bestand der Musikhochschule als Schatz empfindet, aber ich stelle mir das als sehr haptisch vor und natürlich auch manchmal sehr, sehr magisch, wenn man so seinen größten Schatz mal definieren sollte, den vielleicht eine Hochschulbibliothek besitzt. Können Sie das definieren? Können Sie das festsetzen, was so der größte Schatz der Musikhochschule ist?
Ja, Sie haben recht, der größte Schatz ist das Total. Nicht, dass wir dieses ganze Repertoire haben, 75.000 Noten ist ein Schatz. Und wie viel, 40.000, 50.000 Bücher, das ist schon großartig. Dieses Ineinander, das gesamte Puzzle. Nicht? Am teuersten ist vielleicht unser Squadjalupi-Kodex gewesen, ein Faksimile von einer Handschrift aus dem 14., frühen 15. Jahrhundert, die in Italien entstanden war, in Florenz. Die hatte bei der Erwerbung monster viel Geld gekostet. Nicht, dass ich das falsch sage, aber 3.000 oder 4.000 D-Mark damals noch. Das ist mit Blattgold und das ist richtig toll.
Aber wenn ich das jetzt brauche, also habe ich auch die Chance, das dann auszuleihen?
Ja, genau, Sie haben die Chance. Wir schließen die Glastür auf, holen es, steht ganz unten, weil es so schwer ist und muss ja auch stehen. Also es ist ein riesiges, wiegt glaube ich 4 Kilo. Dann holen die Kollegin das raus, legen sie ihn auf den Tisch und wir können drin blättern. Und wenn so ein Tag der offenen Tür ist, dann legen wir das natürlich auch gerne aus.
Frau Hofmann, bevor wir gleich weitermachen und über Musik und Literatur nicht nur in der Hochschule, sondern auch allgemein mal sprechen wollen, gibt es traditionell in dem Podcast immer eine Schnellfragerunde und wir würden loslegen, okay?
Ja.
Weimar ist für mich
eine kleine Kulturstadt. Ein Ankommen.
Goethe oder Schiller?
Goethe, im Moment Goethe, früher Schiller.
Wenn Sie sich ein Land aussuchen könnten, wo Sie leben würden, welches wäre es?
Habe ich früher viel drüber nachgedacht. Ich bin ja so ein Kulturmensch und bis ich mir eine andere Kultur angeeignet habe. Also es ist schon Deutschland. Ich würde gerne in Deutschland leben. Frankreich ist natürlich auch, die Sprache klingt so toll. Ich kann es nicht sagen. Argentinien wahrscheinlich, weil ich Tango tanze.
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, mal treffen könnten, wer wäre es?
Johannes Brahms.
Worüber würden Sie sich unterhalten? Über
seine Opernprojekte. Er hat ja keine Oper geschrieben, aber hat immer Gedanken gehabt, dass er eine Oper schreiben wollte. Ja, ich habe meine Magisterarbeit über eine Männerchorkantate von Brahms. Daher würde ich Ihnen gern den Konnex zur Oper. Das wäre toll.
Privat hören Sie am liebsten Musik von?
Brahms, Schubert, Piazzolla.
Welchen Job an der Hochschule würden Sie gerne mal machen? Also wenn Sie mal für einen Tag oder für eine Woche mal tauschen würden, einfach mal einschnuppern in einen Job. Welcher wäre es?
Ich würde gern mal Dirigierstudent sein.
Ihr Lieblingsort an der Musikhochschule ist?
Natürlich die Bibliothek.
Mhm.
Muss ich jetzt sagen, oder? Die Teilbibliothek. Mit dem tollen Blick über die ganze Stadt. Also da am Fenster, wo der Kopierer steht, in der Teilbibliothek. Ja.
Jäger oder Sammler?
Sammler.
Digital oder analog?
Analog. Obwohl digital natürlich klasse ist. Wir kommen da nicht dran vorbei. Also ich mache schon einiges Podcast hören. Das ist nicht analog.
Tango oder Walzer?
Tango.
Und dann sind wir auch schon am Ende und müssen, bevor wir gleich nochmal über Literatur sprechen, nochmal über das Tanzen reden, denn das ist ja eine ganz große Leidenschaft bei Ihnen. Wie kam es zu dieser Leidenschaft?
Ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt, weil ich ja schon als kleines Kind, meine Mutter sagt, ich sei schon eine Schule auf den Tischen, hätte ich rumgetanzt und also vom Ballett her auch. Also die Musik zu interpretieren mit dem Körper, das macht mir sehr viel Spaß. Und dann, als wir hier in Weimar waren und wir ein gemeinsames Hobby, als ich mit meinem Mann ein gemeinsames Hobby suchte, war der Standardtanz dann auch irgendwann zu Ende oder doof und mit den Figuren. Und dann sind wir glücklicherweise beim Tango gelandet. Der Tango ist nochmal eine Art der Musik zu interpretieren, die kleinteiliger ist. Also beim Standardtanz hat man eine Figur und die Figur muss zu Ende getanzt werden. So. Also der Herr, der Führende, gibt einen Impuls und die Frau tanzt wirklich 7 oder 8 Schritte. Und beim Tango ist es anders. Da wird jeder Schritt geführt. Es gibt so Standards, die man dann auch weiß, aber eigentlich wird jeder Schritt geführt und diese Interpretation der Musik ist wirklich so von Takt zu Takt und das macht unheimlich viel Spaß. Und wir haben hier in Weimar durch den Tango so viele Menschen kennengelernt. Wir sind ja zugezogen, ne, und haben dadurch auch so einen Freundeskreis gewonnen.
Und dann tanzt man quasi, bis die Füße dann qualmen, ja?
Ja, genau.
Frau Hofmann, wenn wir über Literatur und Musik sprechen, wir stehen vor interessanten Herausforderungen oder interessanten Veränderungen, wenn man sich jetzt die letzten 20, 30 Jahre angeschaut hat und jetzt vergleicht, wie Bibliotheken genutzt werden, beziehungsweise vor welchen Herausforderungen man jetzt steht. Sie haben es im Prinzip komplett hautnah miterlebt, wie vieles vom Analogen ins Digitale gewandert ist. Wo sehen Sie die Licht- und Schattenseiten des digitalen Wandels im Prinzip von Literatur?
Also uns muss klar sein, dass dieser Wandel nicht entweder oder heißt. Gerade im Musikbereich wählen wir noch sehr lange, also bestimmt bis ich in Rente gehe, also werden wir sehr lange das Papier immer noch haben, sodass wir immer parallel machen müssen. Also meine Kollegen müssen genau analog und digital können. Wenn wir ein Erwerbungsbudget haben, muss ich ganz genau austarieren, wie viel analog, wie viel digital habe ich. Finde ich schwierig, weil dieses Haptische, das Anfassen oder das Rauskriegen im Musikwissenschaftlichen funktioniert ja eigentlich so. Ich lege 5 oder 6 Bücher nebeneinander und vergleiche, wie ist es hier, wie ist es da formuliert, wie ist es dort. Dann gibt es noch einen Hinweis auf einen Aufsatz. Dann laufe ich zur Zeitschrift, zu dem Band und finde den Aufsatz in der Zeitschrift und blätter das auch auf und lese das noch und lese dann da weiter und lese wieder im anderen Buch weiter. Den Überblick zu haben über diese vielen Titel, mit denen ich eigentlich gleichzeitig arbeiten muss, das weiß ich nicht, wie man das im Digitalen managen will, wenn man sich das Digitale nicht ausdruckt, nicht? Wenn man findet einen Aufsatz in der digitalen Zeitschriftendatenbank, druckt sich das aus, um es dann zu haben, um besser blättern zu können. Ich weiß auch nicht, wie dieses mnemotechnische, also das Erinnern stattfindet im Digitalen. Ich weiß, wie ich im Papier was erinnere. Ich kann so Eselsohren machen im Papier oder Lesezeichen reinlegen oder so. Das muss die kommende, diese digitale Generation, die müssen sich da was ausdenken, wie sie im Digitalen lernen und forschen wollen und können.
Und grundsätzlich begrüßen Sie das, dass Noten frei zugänglich, ich meine, wenn man im Internet beispielsweise schaut, kriegt man ja im Prinzip alles.
Nein.
Nein?
Nein, denn zum Beispiel finden Sie nicht alles. Also es gibt ganz viele Komponisten, die verloren sind, weil sie nicht digitalisiert sind. Also unser ganzer Bestand ist noch nicht digitalisiert. Und dann, wenn sie es nicht finden, also weil sie anders gesucht haben, diese spezifische Suche für diesen einen spezifischen Komponisten, das ist so schwer, das so zu katalogisieren, dass man genau das findet. Und also ich denke schon, dass im Digitalen das sehr viel verfügbar ist, aber dass doch einiges verloren geht, weil nicht alles digitalisiert wird. Und was nicht im Netz ist, das gibt es nicht. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist genau auch der Punkt, wo die Bibliotheken, also weltweit, ins Spiel kommen. Denn das, was wir können als Bibliotheken, ist verschlagworten, systematisieren, katalogisieren. Also ich habe so einen schönen Cartoon mir mal malen lassen. Ein Buch, also ein mit so einem Gesicht, ne, schwimmt in so einer Wassersuppe. Das ist so irgendwie im Digitalen, ne? Das schwimmt rum und ich weiß gar nicht, dass es da ist. Und ich finde das auch nicht mit meiner Suchanfrage. Dieses Buch schwimmt in der Wassersuppe und hat ganz viele Ärmchen und Beinchen. Das heißt, ein Ärmchen ist der Autor, ein Ärmchen ist vielleicht der Titel, ein Füßchen ist so ein Normtitel, den wir für dieses Werk zum Beispiel geschaffen haben. Ein Füßchen ist vielleicht das Jahr, in dem es gedruckt wurde. Vielleicht auch ein Jahr, in dem das Werk geschrieben wurde. Die Bibliothekare machen das sozusagen, dass diese Ärmchen und Beinchen aus dieser Wassersuppe rausgucken und man das rausziehen kann aus der Wassersuppe. Und dann hat man das eine Buch, was man sonst gar nicht gefunden hätte, gefunden, weil wir es suchbar machen mit diesen Ärmchen und Beinchen, die wir durch das Katalogisat schaffen.
Trotzdem hat ja die Digitalisierung auch gewisse Vorteile. Also ich sag mal so, wenn man recherchieren möchte, wenn man über eine Vernetzung spricht, da profitieren Sie ja auch als Hochschulbibliothek, oder?
Also Vorteil von Datenbanken sind, dass ich nicht mehr meterweise Nachschlagwerke brauche, sondern alles in einer Datenbank ist. So, ich habe Magazinplatz gespart. Denn die Bibliografie zur Musikwissenschaft, also wo alles gesammelt ist, was erschienen ist, hat früher, 10, 15 Meter im Regal gefüllt. und ist jetzt ein Klick, eine Datenbank. Und man hofft, dass die Titel, die in dieser Datenbank sind, dass sie so gut aufbereitet sind, dass man mit der Einsuchanfrage wirklich alle findet.
Gibt es da eine Geschichte, die Ihnen irgendwie in den Kopf kommt, dass es eine bestimmte Suchanfrage gab, die ja dann doch ein bisschen länger gedauert hat oder dass die so interessant war, dass man sich dann noch nachhaltig damit beschäftigt hat? Gibt es da was?
Also dieses Besorgen von Orchesterleihmaterial, das ist auch was ganz speziell für Musikhochschulbibliotheken ist. Wo wir sagen, das ist jetzt speziell. Oder besonders war für mich auch, dass wir diese Vernetzung mit den anderen Musikhochschulbibliotheken in Deutschland. Wir treffen uns ein oder zweimal treffen uns sich die Musikbibliothekare, also die Musikhochschulbibliothekare, wir treffen uns zweimal im Jahr und tauschen immer aus, was bei uns brennt, was wir machen müssen. Und wir sind alle ähnlich. Und wir haben, weil wir das immer so schwierig zu kommunizieren haben wir gesagt, wir setzen uns mal hin, machen ein Positionspapier und schreiben alle unsere Spezialitäten, die wir haben, auf. Und diesen Prozess, um diese Spezialitäten aufzuschreiben, hat uns allen, uns 24 Musikhochschulbibliotheken in Deutschland, so geholfen, dass uns das auch so gestärkt hat, auch in unseren Arbeitszusammenhängen. Dieses Kommunizieren an die andere Unibibliothek, warum sind wir so speziell, was ist das Besondere? Das war auch ein ganz wichtiger Moment in meinem in diesen 20 Jahren Bibliotheksleben, ja.
Das klingt fast schon wie ein Schlusswort, Frau Hofmann. Ich habe allerdings, bevor wir uns offiziell verabschieden, noch eine kleine Frage. Wenn wir jetzt mal über die nächsten 150 Jahre Musikhochschule sprechen, was wünschen Sie sich in Bezug auf die Hochschulbibliothek? Und zwar nicht nur gesagt, dass sie weiter existieren soll.
Also erstmal wünsche ich mir, dass die Musikhochschulen als solche weiter existieren. Dass diese Hochkultur, wie wir sie in Deutschland uns leisten, dass die irgendwie leistbar bleibt. Das wünsche ich uns schon sehr. Und für die Bibliothek, ja, dass wir vielleicht immer die Möglichkeit haben, den Studierenden und Dozenten, die sich irgendwas nicht leisten können, was man gerade braucht, dass wir das denen zur Verfügung stellen können. Also Bibliothek ist immer subsidiär gedacht. Wir haben Tablets gekauft und leihen die aus der Bibliothek aus, denn wir sehen ja, dass immer mehr Musiker von Tablets spielen und nicht mehr von Papiernoten. Also dass diese Chance der Bibliothek, Dinge denen zur Verfügung zu stellen, was auch immer das sein wird in 50 Jahren, vielleicht nicht mehr Papiernoten und vielleicht auch wieder Papiernoten, ja, dass wir die Anforderungen der Hochschulangehörigen, dass das Dienen weiter möglich sein kann, ja.
Frau Hofmann, ich bedanke mich sehr für dieses tolle, tolle Gespräch mit Ihnen und wünsche auf jeden Fall alles Gute. Und ich weiß, wenn ich etwas suche, dann werde ich demnächst bei Ihnen anfragen.
Ja, herzlichen Dank. Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.